Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Oehmicke und Kathi Hartinger auf meinsportpodcast.de.
Was haben wir gemeckert, in Anführungsstrichen gemeckert, nach der ersten Runde? Kaum Dramatik, so wenig wahnsinnige Schlagabtäusche und irgendwie fehlt immer noch ein Decider. Den haben wir weiterhin nicht, aber wir hatten mit Mark Selby gegen Yan Mingtao gestern beim Crucible Samstag bei der Snooker-WM in Sheffield ein wohl denkwürdiges Match, über das wir hier dringend reden müssen bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Und damit herzlich willkommen zum endlich zurückgekehrten Snooker-Frühstück hier mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo Kathi.
Guten Morgen Christian. Ja, ich freue mich auch. Endlich wieder Snooker-Frühstück und heute gleich mit extra starkem Kaffee. Denn das war ein Drama gestern Abend zwischen Mark Selby und Yan Mingtao. Und früh war es natürlich nicht vorbei. Was hatten wir auch anderes erwartet, bitte? Also es war wirklich so viel drin in diesem Match, dass ich eigentlich sagen möchte, den gestrigen Tag über haben die beiden sich das Crucible gebucht und alle anderen waren eigentlich nur Statisten. Also das war das alles dominierende Match gestern zwischen den beiden. Was haben die bitte gespielt? Was haben die für Safeties gespielt? Es war ein absoluter Traum.
Es war ein absoluter Traum und auch wenn das Match nicht in einen Decider ging, den es eigentlich nach dem Matchverlauf auch absolut verdient gehabt hätte, es war absolute Crucible-Dramatik, was nicht nur daran lag, dass es dann gestern Abend auch so spät war, dass das Match auf dem Nachbartisch längst beendet war. Neil Robertson und Jack Lisowski haben im gesamten Frame in etwa genauso viele Safeties gespielt wie Mark Selby und Yan Mingtao in einem halben Frame. Aber es war dann wirklich so ein faszinierender Crucible-Moment, wie wir ihn ja öfter dann mal bekommen werden. Wir werden natürlich noch detailliert über den Matchverlauf sprechen, aber das gestern, finde ich, sind die Matches, für die dieser Standort gemacht ist, für die das Crucible gemacht ist, die die WM auszeichnen und die für mich auch einer der Schlüsselpunkte sind, warum man vielleicht drüber nachdenken sollte, eher das Crucible umzubauen, als nach 2027 den Standort zu wechseln.
Ja, es ist nun mal ein Theater und solche epischen Inszenierungen wie bei Mark Selby gegen Yan Mingtao, die gehören da einfach rein, da hast du völlig recht. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre, weil einfach dann so dicht gedrängt alle auf, dann in diesem Fall eben, wenn die andere Session schon beendet ist, einen Tisch starren und es legt sich wirklich diese Dramatik in die gesamte Atmosphäre rein. Ich sage es ja immer wieder gerne, ich weiß nicht, wie die Jungs da noch Snooker spielen können, aber sie machen es. Man kann ja eine Stecknadel fallen hören in diesem Theater. Und gleichzeitig, wenn alle zusammen ausatmen, weil jemand doch den Ball noch gelocht hat oder anderweitig mal kurz hier ein bisschen nervös werden, das merkst du sofort. Und das merkst du tatsächlich auch zu Hause vor dem Fernseher. Das ist ja auch super wertvoll. Ich meine, was nützt die beste Atmosphäre vor Ort, wenn die sich nicht überträgt an die Millionen Leute, die zu Hause eben nur zuschauen können? Und das funktioniert im Crucible einfach wahnsinnig gut. Und es gibt natürlich da noch Ausbaufähigkeit, was die Kapazität angeht. Also es erscheint mir auch als ein sehr ambitioniertes Projekt, das Ganze umbauen zu wollen, bin ich auch ganz ehrlich. Also mir fehlt da vielleicht ein bisschen das Vorstellungsvermögen, aber die WM gehört da einfach hin. Das hat das Match gestern wieder gezeigt. Das haben aber auch schon andere Matches in der Woche und in den vergangenen Jahren gezeigt. Es gibt einfach keinen besseren Ort für die WM als das Crucible. Und das sagen wir ja als absolute Tempodrom-Liebhaber. Und das Tempodrom ist ja wirklich mittlerweile, würde ich sagen, etabliert in weiten Teilen der Snookerwelt als zweitbester Austragungsort.
Ja, also das mit dem Umbau war eher scherzhaft gemeint. Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Aber ja, das Tempodrom hat irgendwie eine andere Atmosphäre. Also ich würde die gar nicht miteinander vergleichen. Es ist anders, komplett eigentlich von einer. Ich glaube, das Tempodrom ist eher für wirklich so geballte Atmosphäre gemacht, aber für Dramatik gar nicht unbedingt so. Für Dramatik ist einfach das Crucible da und die gab es gestern einfach in Hülle und Fülle. Und eigentlich konzentriert sich das Ganze dann auf einen Frame, auf den wir noch zu sprechen kommen. Aber lass uns kurz über den Spielverlauf insgesamt noch kommen. Es war ja ausgeglichen nach der ersten Session. 4-4 stand es. Gestern haben sie dann zwei Sessions gespielt. Und in der Morgensession hat sich Yan Mingtao so ein Stück abgesetzt, in Anführungsstrichen, er hat die knappen Frames entschieden. Das zog sich so durchs gesamte Match über und auch zu Beginn der Abendsession dann, ne? Kaum 50er Breaks bei Yan Mingtao, aber was der an Safeties rausgehauen hat, an taktischer Finesse, an Matchplay, quasi dem Mann entgegengeworfen hat, der das Snooker-Matchplay erfunden hat, es war wirklich Wahnsinn. Also hast du zum Zeitpunkt nach dem 18. Frame, als Yan Mingtao mit 11-7 führte, hast du da noch geglaubt, dass Mark Selby das noch zu einem wirklich fantastischen Match macht?
Also ich glaube, das muss man Mark Selby ja immer zutrauen. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass Frame 18 wirklich der Matchball war für Yan Mingtao. Dass Mark Selby zu dem Zeitpunkt wirklich Snooker brauchte. Denn das war wieder so ein bitterer, knapper Frame-Verlust für den Mark Selby. Und das war auch in den Frames zuvor eigentlich schon so. Also gerade die Frames 16 bis 18, alle super knapp gewesen. Und Mark Selby jeweils wirklich mit ordentlichen Punkten auch, aber Yan Mingtao hat jeweils es geschafft, durch sein Matchplay diese Frames sich zu holen. Und das ist einfach eine Qualität, die sonst natürlich kaum jemand hat, dass man den Mark Selby so ausspielen kann, dass der gegen so eine Wand läuft. Also der Mark Selby, der nimmt normalerweise dann, ich weiß nicht, einen Teelöffel und gräbt ein Loch in die Wand. Ja, aber das ging nicht gegen Yan Mingtao gestern. Der konnte machen, was er will. Der Yan Mingtao, der stand da solide mit seinen Safeties und es war kein Vorbeikommen an ihm. Also das ist wirklich eine absolut bemerkenswerte Leistung, zu der er eben in der Lage ist und die seine große Stärke ist, diese Standhaftigkeit in einem Match. Und das gegen Mark Selby so zu zeigen, dass, ja, das verdient jeden Respekt. Ich weiß, also mir fällt schon gar nichts mehr ein, wirklich zu dem Match, weil Mark Selby hat auch teilweise echt so Schlüsselbälle vergeben. Also für mich ist das echt die Geschichte des Matches, dass manchmal Mark Selby zu Ende der zweiten Session zum Beispiel, wo er hätte ausgleichen können, aber dann einen echt seltsamen Ball versucht hat, der natürlich machbar ist irgendwo, aber sehr schwer. Und Mark Selby ist für mich normalerweise jemand, der sehr gut einschätzen kann, wie seine persönliche Wahrscheinlichkeit gerade liegt, den Ball zu lochen und sein persönliches Risiko, dem Gegner dann die Möglichkeit übrig zu lassen, den Ball zu lochen. Und der da sehr intelligente Entscheidungen normalerweise trifft. Das war aber teilweise in dem Match, finde ich, nicht der Fall. Vor allem eben gegen Ende der zweiten Session, aber dann auch eben in der finalen Session. Was haben wir für knappe Kisten da gesehen? Und es war immer so der eine Ball, den Mark Selby halt nicht so präzise gespielt hat oder den einen Ball, den er versucht hat zu lochen, es hat nicht geklappt. Und dann hat Yan Mingtao ihm jeweils zugeschlagen. Und das sieht man so, so selten gegen Mark Selby, aber da hat es echt gut geklappt. Und ja, also Yan Mingtao, Hut ab wirklich vor dieser Leistung, aber natürlich auch Hut ab vor Mark Selby, vor dem Comeback, was er da gebracht hat nochmal.
Genau, 11-7 führte Yan Mingtao und dann kam wie Phönix aus der Asche Mark Selby mit 3 Blitzbreaks hintereinander weg, die wirklich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen aus dem Nichts kamen. Denn der Beginn der Session war jetzt nicht unbedingt zäh, um euer Wortspiel da mal aufzugreifen, sondern interessant, taktisch geprägt, Matchplay geprägt. Und dann kommen 3 Breaks aus dem Nichts, die Mark Selby da hinzaubert und auf einmal ist er auf 10-11 ran. Und dann kam der 22. Frame. Ein Frame für die Crucible-Geschichte, nicht nur, weil es mit 85 Minuten und keine Ahnung, irgendwas um die 20 Sekunden, der längste Frame der Crucible-Geschichte war, sondern einfach wegen der Dramatik, wegen der Bedeutung dieses Frames. Yan Mingtao hat es geschafft, den Sturmlauf von Mark Selby zu stoppen, was aber auch ein bisschen daran lag, dass Mark Selby sich in diesem Frame vehement geweigert hat, eine Farbe zu lochen.
Ja, Mensch, also wie oft ist das denn bitte passiert? Also er hat ständig tolle Einsteiger gelocht und dann einfach keine Stellung gehabt auf die Farben. Also Mark Selby hat eigentlich den gesamten Frame damit verbracht, entweder eben einzelne Rote zu lochen oder sich Foulpunkte zu erspielen. Das war eine bemerkenswerte Leistung von ihm, aber natürlich auch so, so bitter, gerade auch für seine Fans, dass es nie geklappt hat, dass nie doch das Quäntchen Glück dabei war. Und das ist auch was man zu dem Spiel sicher sagen muss, oder Christian? dass Mark Selby manchmal eben auch das Quäntchen Glück gefehlt hat. Also ich habe gerade schon seine Shot Selection teilweise ein bisschen kritisiert, aber es gab auch andere Stellen, da hätte es auch einfach einmal besser laufen können für den Mark Selby. Also er hatte schon wirklich die maximale Arbeit auch in dem gestrigen Match und vor allem eben auch in Frame 22. Eigentlich sollten wir, finde ich, an der Stelle die Folge beenden. Das war's mit Total Clearance. Wir brauchen eine neue Ausgabe, nur für diesen Frame eigentlich, bei allem, was da passiert ist.
Ja, ist schon kurios, ne? Man kann Mark Selby ja durchaus mal vorwerfen, würde ich es gar nicht nennen, aber Mark Selby weiß ja, wie es geht, ein Bild so ein bisschen taktisch anspruchsvoll zu machen, nenne ich es mal, sich dann dort durchzuwühlen, seine Punkte zusammenzusammeln. Das war in dem Frame ja eigentlich gar nicht der Fall. Er hat es ja versucht. Er hat immer wieder tolle Bälle gelocht, hat versucht, das Bild zu entwickeln, was ja dann irgendwann nach dem 35er-Break von Yan Mingtao relativ zerstört war. Hat versucht, sich reinzukämpfen, sich auch immer wieder Foulpunkte erkämpft, weil er immer wieder einen Snooker legen musste quasi, als Folge von einer roten, auf die er dann wieder keine Stellung bekommen hat. Die Farben waren ja irgendwann alle oben in der Tischhälfte der kleinen Farben und die roten alle unten rund um schwarz. Und dann ging das so peu à peu weiter und letztlich wurde es auf die Farben entschieden und da gab es wirklich auch wieder tolle Safety-Duelle. Selby hat versucht, Braun zu entwickeln, hat das nicht geschafft, hat teilweise trotzdem fantastische Bälle gelocht. Dann hat Yan Mingtao seine Chance bekommen, abzuräumen, verschießt dann aber und bekommt, Mark Selby bekommt die Chance abzuräumen, der verschießt dann wiederum Pink, Yan Mingtao locht Pink und dann geht es auf Schwarz nochmal hin und her und da war es dann ein bisschen unglücklich für Mark Selby, dass die Schwarze dann etwas zu hoch gelaufen war und nachdem er sie dünn nicht gelocht hat in die Tasche und Yan Mingtao die dann in die Mitteltasche schneiden konnte. Was für ein Frame und ich glaube, das war dann auch die Vorentscheidung, ne? Kann man so sagen, denn Yan Mingtao hat im Frame danach dann mal eben ein Century gespielt. Muss man auch erstmal machen, ne? Nach so einem Frame, nach so einer taktischen Meisterleistung mal eben Century rauszuhauen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn Mark Selby diesen 22. Frame gewonnen hätte, wäre das wahrscheinlich in eine andere Richtung gegangen, das Match.
Ja, das war dann wirklich der alles entscheidende Frame, nachdem Mark Selby sich eben nochmal so bravourös zurückgekämpft hatte. Und ja, der Frame der Frames ging nun mal an Yan Mingtao, auch natürlich irgendwo verdient, wobei ich schon sagen würde, dass Mark Selby jetzt gerade in dem Frame eben die härtere Arbeit gemacht hat und mehr versucht hat, rein zu investieren ins Offensivspiel. Und wann sagt man das schon mal? Und ja, trotzdem hat es eben nicht gereicht. Yan Mingtao hat sich hier durchgesetzt und Mark Selby nach dieser verschossenen Schwarzen, um die Respotted Black noch zu erzwingen in dem Frame, hat dann auch keinen Ball mehr gelocht im weiteren Matchverlauf, weil einfach Yan Mingtao dann in Frame 23 die 112 gespielt hat. Ja, also ich meine, der Gute ist einfach so cool. Ich glaube, der blinzelt einmal kurz und dann war es das auch wieder. Dann machen wir den nächsten Frame, spielen wir Century, gar kein Problem. Also da bin ich jetzt sehr gespannt, wie er das jetzt wegstecken wird. Ob er jetzt auch kurz mal blinzelt und dann seinen nächsten Gegner zerlegt oder ob nach diesem grandiosen Match, das wir sicher in Erinnerung behalten werden, ob da jetzt so ein bisschen wieder das Tief kommt. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir das sehen, dass jemand ein absolutes Feuerwerk abbrennt, bei Yan Mingtao gestern eben in der taktischen, auf der taktischen Seite des Spiels und dann im nächsten Match nichts mehr geht. Also das haben wir alles schon gesehen. Das ist, würde ich sagen, im Crucible sogar eher die Norm als die Ausnahme. Von daher bin ich sehr gespannt auf die nächste Runde bei ihm jetzt. Aber für Mark Selby müssen wir auch definitiv hier noch positive Worte übrig haben, wie er sich da zurückgekämpft hat, Frames 19 bis 21, diese tollen Breaks, 86, 117, 88, als schon alles verloren schien und eben diesen 18. Frame so bitter verloren hat. Wir erinnern uns an diese Szene, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen sollten, Christian, oder? Das war ja doch so ein bisschen kontrovers hier um Yan Mingtao, als es darum ging, ob er denn nun gesnookert ist oder ob er den Ball noch lochen kann. Es ging ja auch da schon wieder auf die Farben. Und ja, Yan Mingtao hat minutenlang überlegt, ob ihm Blau jetzt da doch im Weg lag oder ob er Braun lochen konnte. Korrigiere mich, Christian, wenn ich die falschen Farben jetzt hier gerade sage.
Nein, absolut
richtig. Okay, gut. Er hat minutenlang überlegt, ob er da noch rankommt, ob er den lochen kann oder nicht. Mark Selby hatte sich schon entschuldigt, weil Blau doch noch im Weg lag. Aber lag es dann doch nicht, weil Jan Wingshao doch gelocht hat. Aber er hat zwischendurch eben in seiner Überlegensphase, hat er auch unter anderem den Schiedsrichter gefragt, den Rob Spencer, ob er nicht den Spielball säubern könnte. Und das ist die Kontroverse jetzt des Matches eigentlich. War das ein Witz oder nicht? Ja, weil Mark Selby wirkte sehr irritiert, natürlich, und hat danach auch für die nächsten drei Frames eigentlich keinen Ball mehr verschossen. Ja? Hat die alle in einem Break durchgezogen. Also das schien auf jeden Fall, egal ob es jetzt ernst gemeint war oder nicht, diese Frage nach dem Spielball sauber machen lassen, hat auf jeden Fall den Mark Selby nochmal so richtig angespornt, offenbar. Ich würde tippen, Christian, wenn du mich jetzt an meiner Meinung fragst, ich würde tippen, das war wirklich ein Witz, weil der Jan Wingshao ja auch sich der Komik der Situation bewusst war und er hat ja auch, ne, der ist ja dann auch schon zu dem Zeitpunkt zweimal so halb lachend am Tisch gelegen, ja, vor gespielter Verzweiflung, was er jetzt da machen sollte. Der hat, für mich war das ein bisschen unglücklicher Versuch, irgendwie das auch mal zu machen, ne, wo die dann dem Schiedsrichter das Kö geben oder so, da jetzt nachzufragen, ob er den Spielball reinigen lassen kann, weil das ist ja schon relativ klar, dass das nicht geht, wenn da jeder Millimeter offenbar so entscheidend ist, dass man 3 Minuten nachdenken muss, ob man den versuchen kann, den Ball. Ja, also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
Ja, also er hat gelacht, glaube ich, so ein bisschen zum Schiedsrichter. Man weiß es bei Jan Wingshao mal nicht so. Der hat ein ganz gutes Pokerface. Also ich glaube, die Frage war schon eher scherzhaft gemeint, die Reaktion vom Schiedsrichter ja auch in der Richtung. Aber der Blick von Mark Selby war wirklich göttlich. Die Irritierung an der Stelle. Wäre vielleicht interessant gewesen, ne? Rob Spencer hätte vielleicht dann die weiße Front noch ein Stück weiter hinter Blau schieben sollen, damit es eindeutig ist zu dem Zeitpunkt.
Ja, kann reinigt, ja, ne? In beide Richtungen gehen. Das ist ja das Lustige. Ja. Genau. Nee, also Jan Wingshao hat ja auch im Interview nachher gesagt, dass das von ihm als ein Witz gemeint war. Und auf Twitter, muss man aber sagen, gingen die Meinungen auseinander. Ne? Also da gab es einige auch im Eurosport-Studio. Also der Witz hat, sagen wir mal, so mittelgut funktioniert. Auf der einen Seite für ihn selbst, weil Mark Selby dadurch angestachelt war und auf der anderen Seite aber auch in der Gesamtwirkung. Aber ich finde es trotzdem super, dass er das versucht hat. Also wenn es denn wirklich ein Witz war, und davon gehe ich eben aus, weil wir haben ja immer noch, ne, also nach Jahrzehnten von tollen chinesischen Spielern im Snooker haben wir ja immer noch das Klischee, ja, die zeigen keine Emotionen, ja, die haben keinen Charme. Und das finde ich doch super, dass der Yan Mingshao hier eben, ich fand das so sympathisch, wie er zweimal da auf dem Tisch zusammengebrochen ist quasi. Und dann hat er das jetzt halt versucht und es lief nicht ganz so glücklich, aber das soll ihn bitte nicht davon abhalten, in Zukunft wieder mal dem Schiedsrichter sein Kö zu geben oder sowas. Das ist doch toll. Also ich finde es super, dass er es versucht hat. Es kann nicht immer alles klappen. Und ich finde, Yan Mingshao ist wirklich ein toller Botschafter für den chinesischen Snookersport. Einer, der sich sogar in den Kühlschrank gucken lässt von Rob Walker. Also da muss man ihm das jetzt auch mal verzeihen, wenn das jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig glücklich war gestern.
Ja, er hat auf jeden Fall die Braune dann tatsächlich gelocht. Und den Frame dann auch letztlich geholt. Und jetzt, du hast das nächste Match schon angesprochen, trifft er im Viertelfinale, in seinem ersten WM-Viertelfinale übrigens, auf Mark Williams. Und das könnte so ein 50-50-Ding werden, ne? Yan Wingshao, nach so einem Match könnte man das Gefühl kriegen, okay, der kriegt jetzt vielleicht wie beim Masters so einen Lauf, der ihn dann auch zum Turniersieg trägt, was sicherlich viele von ihm irgendwann in seiner Karriere erwarten. Aber gegen Mark Williams, der ja bisher auch nur 6 Frames abgegeben hat, kann das auch eine ganz klare Geschichte werden.
Ja, ich meine, Mark Williams, der kann halt auch sehr viele Century Breaks spielen, wie er das bisher getan hat bei dieser WM. Und wenn wir Yan Wingshao was vorwerfen müssen, dann ja so ein bisschen das Scoring. Wenn er mal reinkommt, dann sind wir auch gleich beim Century Break. Also der hat eigentlich jedes Break von mehr als 50 Punkten war auch gleich ein Break von mehr als 90 Punkten bei Yan Wingshao. 3 davon waren auch noch Centuries. Ja, also das sagt schon alles. Aber so ein paar 70er-Breaks wären auch mal ganz nett, Jan. Deswegen schauen wir mal, was da geht. Weil ansonsten, wenn er immer mehrere Chancen pro Frame braucht, kann das sein, dass Mark Williams das halt noch konsequenter ausnutzt als der Mark Selby, der manche Frames halt knapp hat werden lassen, weil er, siehe erste Session, immer nur bis 54 gekommen ist, als könnte er nicht weiterzählen. Ja? Das ist bei Mark Williams zumindest in der Form der bisherigen Runden nicht zu erwarten. Und von daher muss sich Yan Mingtao da tatsächlich jetzt noch steigern nach dem Match. Und genauso wahrscheinlich ist es aber, dass er das eben jetzt nicht mehr schafft, weil dieses Match natürlich auch alles ungefähr an Energie gekostet hat, was man sich vorstellen kann in der Snookerwelt.
Und Mark Selbys Niederlage öffnet den Kampf um die Nummer 1 in der Weltrangliste, der innerhalb der Saison ja etwas enttäuschend ablief, komplett. Neil Robertson reicht jetzt ein Sieg, um erstmal an Selby vorbeizuziehen. Auch Judd Trump, Ronnie O'Sullivan und John Higgins haben theoretisch noch Chancen, die Nummer 1 nach der Saison zu werden. Wird sehr interessant. Alle vier hätten sicherlich in irgendeiner Art und Weise verdient, aber auch Mark Selby hätte es verdient, weiter Nummer 1 zu bleiben. Wir machen mal eine kurze Pause, bevor wir über die anderen Matches, ja, es gab auch noch andere Matches gestern, im Crucible sprechen und sind dann gleich zurück bei Tote Clemens. Wir sind zurück bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de und haben über ein wahnwitziges und tolles Achtelfinale gesprochen. Yan Mingtao schlägt Mark Selby, trifft nun im Viertelfinale auf Mark Williams. Ein anderes Match steht aber auch schon fest. Beide Spieler erreichten gestern ihr Viertelfinale bei der Snooker-WM und es ist ein Match, das wir schon öfter haben und vielleicht interessante Vorzeichen birgt. Fangen wir mal mit dem etwas schnelleren Match an. Ronnie O'Sullivan hatte gestern genau eine Aufgabe, nämlich noch einen Frame zu gewinnen gegen Mark Allen und man kann sagen, er hat damit nicht lange gefackelt. Sehr klares Aus für Mark Allen bei dieser Snooker-WM.
Ja, es war dann halt doch nur das 4-13 gegen Ronnie O'Sullivan. Ach Mensch, Mark Allen, was haben wir jetzt bei Mark auf dem Konto? Wir haben diverse Frames mit 0 Punkten, nämlich insgesamt 6 Stück, ne, wo nichts ging bei Mark Allen. Wir haben 2 Breaks von mehr als 50 Punkten, nämlich eine 68 in Frame 2. Da sah doch alles gut aus, da stand es noch 1-1. Und dann eine 110 in Frame 14, wo noch mal ja, das kleine Schleifchen drum gebunden wurde von Mark Allen, dass man so ein bisschen Ergebniskosmetik nochmal betreiben konnte. Aber ja, gestern, das war nix. Ne? Also ich meine, er hatte kleine Chancen und Ronnie O'Sullivan musste sich auch gar nicht so sehr anstrengen, dann eben die eine Chance mehr zu bekommen. Und so ging es dann halt doch sehr, sehr schnell mit 13-4 aus. Also Ronnie O'Sullivan hat mit anderen Worten direkt den ersten Frame der Session gewonnen. Hat das Match fertig gemacht und steht völlig verdient in der nächsten Runde. Also Ronnie in allen Belangen deutlich besser als Mark Allen, der sich jetzt hoffentlich neben den privaten Angelegenheiten auch wieder mehr dem Snooker widmen wird und dann hoffentlich nächste Saison wieder gestärkt zurückkommt. Wobei wir auch sagen müssen, komm, was haben wir uns jetzt von Mark Allen wirklich erwartet? Der Mann kann so einen richtigen Lauf bekommen, siehe Northern Ireland Open, wo es dann richtig, richtig gut wird. Und er hat ja auch schon andere Turniere gewonnen, auch prestigeträchtige Turniere. Wenn der mal reinkommt, dann ist es super. Aber es ist jetzt auch nicht die Überraschung des Jahrhunderts, dass der sang- und klanglos gegen Ronnie O'Sullivan untergeht. Also da kann der Mark Allen halt trotzdem irgendwie nicht aus seiner Haut. Und das müssen wir jetzt nach all den Jahren auch langsam akzeptieren, finde ich.
Ja, und man muss vielleicht auch akzeptieren, dass manche Spieler mit dem Crucible nicht so richtig warm werden. Ne? Ding Junhui, Mark Allen, Luca Brissell auch, der weiterhin kein einziges Match im Crucible gewonnen hat, sind so Spieler, irgendwie liegt denen die WM nicht und ja auch Neil Robertson zum Teil. Nächster Gegner für Ronnie O'Sullivan wird Stephen Maguire sein. Und ich freue mich ja immer, wenn ich so bestimmte Snooker-Weisheiten raushauen kann. Ne? Man kann ja ein Match, das weißt du ja sicherlich, in der ersten oder in der zweiten Session noch nicht verlieren, aber noch nicht gewinnen, aber man kann es ja schon verlieren. Und genau das ist Zhao Shintong passiert gegen Stephen Maguire. Das Comeback gestern kam dann einen Tick zu spät. Das hat Maguire dann souverän und mit all seiner Erfahrung irgendwie runtergeschaukelt.
Ja, so mittelsouverän würde ich dann doch sagen, weil es wurde ja nochmal ansatzweise knapp. Also nur 9-13 ausgegangen, weil der Zhao Shintong doch jetzt wieder ein bisschen zu seinem Spiel gefunden hatte und dann doch noch ein paar richtig, richtig schöne Breaks uns auch gezeigt hat in der letzten Session des Matches. Aber ja, Stephen Maguire hat es geschafft, dann doch nochmal 2 seiner tollen Breaks rauszufeuern gestern und dann war es auch vorbei. Zhao Shintong war sehr selbstkritisch, war auch sehr offen, da jetzt über den Spielverlauf zu sprechen und meinte eben, die ersten beiden Sessions waren zu schwach und eigentlich war es wirklich die erste Session, wo so wenig ging bei ihm und so viel bei Stephen Maguire, der plötzlich hier was rausgehauen hat, was uns ja sehr freut für ihn. Also ein absolut guter Erfolg für den Steven, für seine Fans. Ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, also gerade wenn man eben Stephen Maguire ist, da muss man das erstmal schaffen, hier den Joaquin Tong so auszuspielen. Und das hat er geschafft und er hat es am Schluss über die Ziellinie auch geschafft. 13-9, das ist ein toller Erfolg für ihn. Jetzt müssen wir nur sagen, ein bisschen unglücklich für die nächste Runde. Ne? Also es fällt einem jetzt schon schwer, nicht die naheliegende Prognose abzugeben für die nächste Runde leider. Also sorry, Steven.
Ja, böse Zungen könnten behaupten, Ronnie O'Sullivan kriegt ein Freilos zum One-Table-Setup in der nächsten Runde. Stephen Maguire hat natürlich eine grauenhaft schlechte Bilanz gegen Ronnie O'Sullivan. Ein Match, das mir zwischen den beiden übrigens immer wieder einfällt, ist das German Masters-Finale. Ich glaube, 2012 war das zwischen Ronnie O'Sullivan und Stephen Maguire. Ein tolles Match. Ja, was schätzen wir so an Chancen ein, dem Schotten? Ne? Also ehrlich gesagt hatte ich den jetzt auch bei der WM nicht unbedingt vor der Qualifikation, danach vielleicht schon, aber nicht so wirklich auf dem Zettel, um hier das Viertelfinale zu erreichen. Aber so wie Ronnie O'Sullivan in den ersten zwei Runden gespielt hat, kann man eigentlich kaum umhin, um zu sagen, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale an The Rocket, oder?
Ja, leider. Also ich meine, ich würde es dem Stephen Maguire sehr gönnen und er hat auch gezeigt, was er kann. Der kann 3 Frames in Folge mit hohen Breaks gewinnen. Ja, das hat er alles gemacht gegen Joaquin Tong. Der kann Frames von hinten aufrollen und noch klauen. Und du kriegst ja gegen Ronnie O'Sullivan in jedem Frame eigentlich eine Chance. Und wenn er das schafft, wirklich top, top, top zu spielen und diese eine Chance immer zu nutzen, dann wird er Ronnie O'Sullivan schlagen. Aber Stephen Maguire und die Chancenverwertung, schwierig. Stephen Maguire und Ronnie O'Sullivan, schwierig. Stephen Maguire und wichtige Runden in Turnieren, noch schwieriger. Stephen Maguire und Konstanz behalten über das Turnier hinweg, über den langen Turnierverlauf hinweg, auch schon immer ein Problem. Also deswegen müssen wir realistischerweise hier wirklich sagen, dass er der absolute Außenseiter ist gegen Ronnie O'Sullivan. Und vielleicht mehr noch als Joaquin Tong das eben gewesen wäre. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht dem Steven die Daumen drücken können jetzt.
Apropos Joaquin Tong, vielleicht noch ein Wort zum Chinesen, der sich ja durchaus auch ein bisschen Kritik ausgesetzt war, auch in der deutschen Snooker-Community auf Twitter. Viele waren enttäuscht von seiner Leistung in der zweiten Runde. Ich muss sagen, ich würde das gar nicht so hochnehmen. Ne? Es war erst letztendlich sein zweiter Auftritt bei der Weltmeisterschaft. Darf man nicht vergessen. Und auch wenn der in dieser Saison die UK Championship und das German Masters gewonnen hat, der ist noch jung, der braucht noch ein bisschen, hat noch nicht allzu viel Erfahrung mit so einer Situation. Also der blickt auf eine fantastische Saison zurück. Da können wir jetzt, glaube ich, dann durchaus auch so ein Zweitrunden aus gegen Stephen Maguire bei der Weltmeisterschaft mal hinnehmen, oder?
Ja, durchaus. Also ich meine, was hat der uns Spaß gemacht, diese Saison, der Joaquin Tong? Bitte, also dann hat es jetzt halt nicht für den WM-Titel auch noch gereicht, aber es gibt eben auch noch die Zukunft und mehr Jahre für ihn, wo das klappen kann. Und wir dürfen jetzt auch bei allem Pessimismus gegenüber Steve Maguire für die nächste Runde nicht vergessen, wie bestechend der einfach gespielt hat. Und dann ist es schwer, dagegen anzukommen, weil Steve Maguire, der spielt da mit so einer Leidenschaft. Deswegen mag man ihn ja, ja. Wenn er mit so einer Leidenschaft dann am Tisch steht und da ist es dann schwer, gegen anzukommen. Gerade auch im Crucible, finde ich. Und das hat jetzt halt Joaquin Tong irgendwie gestern erwischt. Ich meine, er hat trotzdem tolle Breaks gespielt. Er hat das Comeback nochmal ernsthaft versucht. Das hat Mark Allen nicht geschafft, ja. Also Joaquin Tong aus einer ähnlich aussichtslosen Situation hat es nochmal richtig geschafft, hier auf 9 Frames zu kommen. Das verdient doch wirklich Respekt. Und der wird nächstes Jahr zurück sein und hat noch viel Zeit, um irgendwann mal Weltmeister zu werden. Auch wenn ich sagen muss, mein Tipp wäre trotzdem Yan Ming Tao, auch wenn der weiterhin natürlich auf sein erstes Maximum Break wartet und uns damit weiter nervt, Christiane. Aber gut, man kann nicht alles haben.
Erinnere mich nicht daran. Das müssen wir ganz schnell wieder vergessen. In den Prognosen zur nächsten Saison werden wir uns da was anderes einfallen lassen. Aber dazu irgendwann mehr, denn heute geht es ja erstmal weiter mit den Achtelfinals. wir nähern uns beim Achtelfinale schon wieder dem Ende. Ist kaum zu fassen. Heute gibt es keine Entscheidung bei der Snooker-WM. Tatsächlich einer der wenigen Tage, an denen das passieren kann. Natürlich gemessen oder erstmal vorläufig gesagt, denn es könnte sein, dass jemand in zwei Sessions gewinnt. Das kann bei den beiden Matches, die bereits laufen, nicht passieren, denn dort steht es schiedlich-friedlich 4-4 und dort wird es mindestens die dritte Session auch noch geben. Und in beiden Matches kann man sagen, ja, es steht zwar ausgeglichen 4-4, aber zwei Spieler können eigentlich froh sein, dass es so steht. Fangen wir mit Judd Trump an gegen Anthony McGill. Trump spielt gefühlt so ein bisschen wie in der ersten Runde, ganz solide, abwechselnd mit unfassbar leichten Fehlern, die ich bei Judd Trump in dieser Saison weiterhin merkwürdig und in zu hoher Form finde. Am Ende führt er dann sogar zwischenzeitlich mit 4-3 gegen Anthony McGill, wo sich Anthony McGill meiner Meinung nach fragen muss, warum das passiert ist, und kann eigentlich froh sein, dass er mit 4-4 aus dieser Session geht. Also ganz komisch. Meiner Meinung nach müsste McGill hier deutlich höher führen.
Ich finde das total lustig, Christian. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Matches da gesehen. Ich weiß nicht. Also ich glaube, alle fragen sich bei dem Match, was die da bitte veranstalten. Es hat nicht unbedingt Spaß gemacht, wenn wir mal ehrlich sind. Es war ein ganz seltsames Match. Ganz zerfahren, immer wieder diese Fehler. Aber ich habe mich, anders als du offenbar, wirklich gefragt, wie Anthony McGill hier schaffen konnte, mit 3-1 in Führung zu liegen, weil der teilweise haarsträubende Einsteiger verpasst hat. Und auch sonst Fehler gemacht hat. Also eigentlich fand ich Judd Trump in allen wichtigen Belangen besser in der ersten Hälfte des Matches. Da hat aber dann Anthony McGill geführt. Dann in der zweiten Hälfte des Matches hat Judd Trump dann irgendwie mal ein Century gespielt und zog dann davon. Aber dann konnte McGill wieder ausgleichen am Schluss. Also ich weiß wirklich nicht, was ich von dem Match halten soll, ehrlich gesagt. Aber für mich war Judd Trump doch durchaus der bessere Spieler. Und wie gesagt, wie Anthony McGill auf dieses 3-1 gekommen ist, das hat sich mir bis jetzt nicht erschlossen, aber jetzt steht es 4-4, jetzt haben sie heute nochmal eine neue Chance, irgendwie mal vernünftig Snooker zu spielen, aber also ganz, ganz seltsames Match.
Heute Nachmittag wird es weitergehen zwischen den beiden, 4-4 steht es, also beide können also von Glück reden, wie es steht. Ja, irgendeiner von beiden muss sich am Ende durchsetzen, werden wir mal sehen, ob Judd Trump seine Erfahrung dann ausspielen kann. Zwischen Lee Robertson und Jack Lisowski steht es ähnlich und der Spielverlauf war eigentlich auch ähnlich. Robertson begann gut, ging relativ schnell in Führung, dann kamen 4 Frames für Lisowski und am Ende wieder Robertson mit 2 Centuries. Was ich von Lee Robertson bei dieser WM halten soll, weiß ich auch noch nicht so unbedingt. Der wechselt irgendwie fließend zwischen Brillanz, die er dann mal so 2-3 Frames überzeigt, und dann wieder zu kuriosen Fehlern. Und auch hier kann meiner Meinung nach der Favorit, in Anführungsstrichen, in dem Fall Robertson, froh sein, dass er nach der ersten Session nicht hinten liegt.
Ja, das stimmt. Und trotzdem kann wieder auch Jack Lisowski froh sein, dass Daniel Robertson mit den Century Breaks erst in Frame 7 angefangen hat und dann nur noch Frame 8 kam und dann war ja die Session vorbei, weil sonst hätte Daniel Robertson vielleicht damit auch einfach weitergemacht. Also auch hier noch alles extrem offen. Was irgendwo, finde ich, für Neil Robertson die bessere Nachricht ist, weil Jack Lisowski ja doch mal auch eine richtig schlechte Session einstreut und sollte die zweite Session das sein, dann ist das Match doch eigentlich schon entschieden, weil du kannst es ja auch in der zweiten Session schon verlieren, auch wenn auch noch nicht gewinnen bei dem aktuellen Spielstand. Oho. Ja, da sind wir wieder dabei. Hier ist Snooker-Frühstück, wunderbar. Ich glaube, unsere ZuhörerInnen haben sich mittlerweile schon noch einen Kaffee einschenken müssen, solange wir hier reden. Also eigentlich können wir trotzdem nichts sagen, also wenn wir ehrlich sind, Christian. Wir können viel reden, wir können wenig sagen über dieses Match. Da müssen wir einfach gucken, wie sich die zweite Session entwickelt.
Ja, da müssen wir mal gucken. Und die spielen ebenfalls ihre zweite Session dann heute Nachmittag. In der Morgen- und in der Abendsession gibt es dann jeweils die erste und die zweite Session zwischen Carwin Wilson und Stuart Bingham und Nopon Seinkam und John Higgins. Was erwarten wir uns von den beiden Matches? Also eigentlich klarer Fall für Higgins, oder? Und auf der anderen Seite Carwin Wilson gegen Bingham, kleine Wundertüte.
Ja, genau. Ich meine, immer wenn Stuart Bingham beteiligt ist, kann ja wirklich alles passieren. Wir denken dran, dass der Mann schon mal Weltmeister geworden ist. Also kann wirklich alles, alles passieren. Also auch hier müssen wir natürlich sagen, dass Karen Wilson wirklich den krassesten Weg hatte in diese zweite Runde mit diesem Match gegen Ding Junhui. Also der hat den Härtetest auf jeden Fall schon gemeistert für diese WM. Ist vielleicht ein bisschen mehr im Flow drin als der gute Stewart, aber gut, es kann wirklich alles passieren. Und John Higgins, ja, nochmal uns sein kann, hat das gut gemacht gegen Luca Brissell. Aber gegen Luca Brissell im Crucible zu gewinnen, ist noch was anderes gegen John Higgins. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir hier doch nochmal ein recht klares Match bekommen könnten.
Und wir werden es sehen. Haben heute, glaube ich, ein ausgiebiges Sonntagsfrühstück bei Tote Clemens gehabt für euch. Und werden morgen dann natürlich über die heutigen Sessions reden. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann doch eine Entscheidung oder eben auch keine. Dann reden wir nur über den Matchverlauf. Das war's von uns für heute. Danke, Kathi. Danke euch fürs Zuhören. Und bis morgen bei Total Clearance bei der Snooker WM.
Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.